Herzlich willkommen zurück zu Bauchgedacht, dem Coaching-Podcast für Kopfis mit Herz und Fühlis mit Hirn. Wenn ihr gern tief taucht, hinterfragt und euch nicht zwischen Denken und Fühlen entscheiden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Christoph Weihrauch. Toll, dass ihr wieder reinhört. Mein Podcast richtet sich an Leute, die im und mit Coaching arbeiten und an alle, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Und ihr bekommt hier nützliche Impulse für eure Coaching-Praxis, aber auch für Selbstreflexion und Perspektivwechsel, die ihr in eurem Alltag anwenden könnt. Diese Solo-Folge von Bauchgedacht heißt Queergefühle. Ich gebe diesmal Impulse, wie wir im Coaching achtsam und zieldienlich mit queeren Personen arbeiten können, ohne dass wir sie in eine Schublade stecken. Das kann euch Coachenden helfen, sensibler mit queeren Coaches umzugehen, aber auch mit anderen Arten von Diversität. So könnt ihr eure Zielgruppe erweitern, ganz egal, ob ihr Einzelcoaching, Führungskräfteentwicklung oder Business-Coaching anbietet. Denn Coachende, die souverän mit Diversitätsthemen umgehen können, können sich als zeitgemäß und reflektiert positionieren. Tja, und abgesehen davon lädt uns das Thema auch dazu ein, unsere eigenen Vorannahmen und blinden Flecken zu hinterfragen. Davon profitieren dann nicht nur unsere queeren Coaches, sondern alle und am Ende eben auch wir selbst. Ja, am Anfang kurz was zum Begriff. Queer ist so eine Sammelbezeichnung für alle Menschen, die nicht heterosexuell sind, die sich also nicht zum jeweils entgegengesetzten Geschlecht hingezogen fühlen und auch für alle, die nicht cisgeschlechtlich sind, die sich also nicht ihrem biologisch angeborenen Geschlecht zugehörig fühlen. Dabei werden unter Queer ganz verschiedene Identitäten zusammengefasst. Vielleicht kennt ihr auch die Abkürzung LGBTIAQ+. Die versucht es so ein bisschen ja unter einen Hut zu bringen. Das L steht für lesbisch, G für schwul, also gay im Englischen, B für bisexuell, T für transsexuell, also Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, sowie auch non-binäre Menschen. Das I steht für intergeschlechtlich, also Menschen, die biologisch nicht klar als männlich oder weiblich eingeordnet werden können. Das A steht für asexuell, aromantisch und agender, also Leute, die keine sexuelle Anziehung verspüren, Leute, die keine romantische Anziehung verspüren und Leute, die sich als geschlechtslos erleben. Ja, und das Q steht für, manche sagen für queer, ich kenne es als questioning im Englischen, also quasi noch fragend. Also solche Menschen, die noch auf der Suche nach der eigenen Identität sind. Und ganz am Schluss hat man dann irgendwann noch ein Plus drangehängt. Das weist darauf hin, es gibt noch jede Menge weitere Identitäten, die wir aber hier nicht mehr durch einzelne weitere Buchstaben anhängen, weil irgendwann wäre es einfach keine Abkürzung mehr. Also wie gesagt, queer ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl an Identitäten, die wir Coachenden gar nicht erahnen oder ablesen können. Und das sollten wir auch nicht versuchen. Dabei entsteht die queere Identität von Leuten immer eingebettet in den gesellschaftlichen Rahmen, in dem sie aufgewachsen sind. Und da würde ich in Deutschland so drei, ja, ich sag mal, Typen von Queer-Generationen unterscheiden. Nutzt diese gern als Impulse für ein besseres Verständnis, aber nicht als Schubladen, um Leute da reinzustecken. Und zwar wäre das für mich einmal eine ältere Generation aus Menschen, die so vor den 1980ern geboren und aufgewachsen sind. Sie haben also Zeiten miterlebt, wo das Queersein noch ein großes Tabu in der Gesellschaft war und sogar kriminell. Ja, in Deutschland wurde ja zum Beispiel Homosexualität erst 1994 gesetzlich straffrei. Trans und nicht-binär und viele weitere Identitäten, die wir heute unter queer zusammenfassen, waren in der Generation weitgehend unsichtbar in der Gesellschaft und wurden als krank angesehen. Und deshalb sind auch bestimmte Begriffe in dieser Generation nicht so gebräuchlich, zum Beispiel eben nicht binär oder eben auch queer. Viele queere Menschen aus dieser Zeit mussten lernen, einen wichtigen Teil ihrer Identität zu verstecken, ja, entweder ganz oder in bestimmten Kreisen. Und die Leute haben sich dadurch auch, wenn überhaupt, oft eher spät im Leben geoutet. Zum Beispiel, weil man halt durch zu große Offenheit vermutlich auf Arbeit entlassen worden wäre. Manche Leute aus dieser Zeit tragen bis heute solche Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung oder sogar Gewalt mit sich. Und auch Verlust ist bei vielen ein Thema. Zum Beispiel, wenn queere Freunde oder Bekannte durch AIDS oder auch durch Selbstmord gestorben sind. Gleichzeitig haben auch viele in dieser Generation eine enorme Resilienz entwickelt. Also so einen regelrechten Kampfgeist, sage ich mal, ne, Gemeinschaften aufgebaut und so einen Überlebensmodus in sich aktiviert. Mögliche Themen, denen wir da im Coaching begegnen können, sind Scham, Selbsthass, soziale Ängste, so eine Spannung zwischen Sichtbarkeit und Verborgenheit, aber auch oft so ein Wunsch nach Akzeptanz und so eine Art, ich nenne es mal Aussöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Und im Gegensatz zu dieser älteren Generation gibt es auch noch eine jüngere Generation. Das sind dann Queers, die nach so ungefähr 2000 geboren worden sind, die also aufgewachsen sind in einer Welt, wo das Queersein nicht mehr gesetzlich verboten war und auch viel sichtbarer als vorher. Ehe für alle, queere Rollenvorbilder in der Popkultur, in der Politik, Pride-Bewegungen, Social Media, ne, als Informationsquelle, auch als Ort der Queer-Gemeinschaft und als Ort von Empowerment. Dann Netflix und verschiedene andere Streaming-Dienste mit sehr diversen Filmangeboten etc. etc. Und dadurch konnten viele Menschen aus dieser jungen Generation ihre queere Identität schon früh im Leben erkunden, auch benennen und ausleben. Oft wird in der Generation die Identität auch als eher fluide gesehen als bei den älteren Generationen. Fluide heißt, dass sie nicht einmal festgelegt ist, sondern dass sie sich im Laufe der Zeit auch wieder verändern kann. Ja, und trotz dieser Freiheiten sind die Herausforderungen auch für die junge Generation nicht verschwunden. Ja, es gibt vielleicht weniger offene Diskriminierung, aber die jungen Menschen erleben oft dann sowas wie Mikroaggressionen, unterschwellige Abwertungen, Hass im Netz, auch einen Druck durch Social Media, ja, ständig sichtbar sein zu müssen oder sich perfekt inszenieren zu müssen. Auch das kann eine Rolle spielen bei der Generation. Im Coaching begegnen wir hier Fragen zum Beispiel der Selbstentfaltung, auch der Abgrenzung, der Sichtbarkeit, dann wie Identität und Zukunft bewusst gestaltet werden können, aber auch Resilienz gegenüber eben diesem eben erwähnten digitalen Druck. Ja, und zwischen diesen beiden Generationen gibt es dann noch so eine Übergangsgeneration. Das sind so die Menschen, die zwischen 1980 und 2000 etwa geboren wurden. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihren frühen, also den prägbaren Jahren, Zeiten erlebt haben, wo queere Identitäten noch kaum sichtbar gewesen sind. Während dann in ihrem Erwachsenenalter, also als junger Erwachsener, dann diese zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz und Freiheit kam. Sie haben also diesen gesellschaftlichen Wandel sehr stark miterlebt. Das heißt, viele aus dieser Generation tragen beides in sich, ne, und sind so ein bisschen widersprüchlich geprägt. Einmal die Scham, die Unsicherheit, Anpassung und Vorsicht aus ihrer Jugendzeit. Andererseits dann heute die Möglichkeit, freier und offener zu leben. Und das ist auch oft das, dem wir dann im Coaching begegnen. Also diesem, ja, Spannungsfeld, ne, zwischen der erlernten Vorsicht und Anpassung einerseits und dem Wunsch nach Selbstentfaltung und Selbstermächtigung andererseits. Tja, und was heißt das jetzt für uns Coachende? Wir sollten auch diesen Generationenkontext unserer queeren Coaches beleuchten können. Vielleicht ergeben sich dadurch nämlich andere Prägungen, andere Glaubenssätze und Themen und auch andere Ressourcen. Und wenn wir das verstehen, können wir unsere Coaches besser abholen und ihnen auch ermöglichen, ihre Geschichte nicht als, ja, einen Ballast, sondern als eine wertvolle Grundlage für Wachstum zu sehen. Wenn queere Menschen zu uns ins Coaching kommen, heißt das nicht automatisch, dass sie auch an ihrem Queersein arbeiten wollen. Gleichzeitig ist es aber so ein Aspekt, der unterschwellig viele andere Themen beeinflussen kann. Also zum Beispiel Selbstvertrauen, Beziehungsgestaltung, Sexualität, auch Karriereentscheidungen. Manche queeren Coaches wollen im Coaching bewusst ihre queere Identität reflektieren, um sie auch integrieren und bewusst leben zu können. Hier könnten etwa die folgenden Themen relevant werden. Alles Mögliche rund ums Coming Out. Also so Fragen wie, wie spreche ich in Familie, Freundeskreis, an der Arbeit über meine Identität? Dann ja Identitätsarbeit und Selbstakzeptanz, also beispielsweise Fragen wie kann ich meine queere Identität als eine Ressource sehen? Der Umgang mit sozialen Ängsten, Unsicherheit, Ablehnung, Scham, auch Stolz und Sichtbarkeit. Authentizität und ihre Grenzen im Alltag, also Strategien zu finden, wie man nicht ständig Anteile von sich verstecken muss. Oder wie man das mit möglichst wenig Energieaufwand hinbekommen kann. Ja, der Umgang mit dem Wechsel zwischen offen, queeren und eher zurückhaltenden Rollen. Auch der Umgang mit Diskriminierungserfahrungen und die Suche nach einem stimmigen Umgang damit. Ja, und wie gesagt, gibt es auch queere Coaches, die eben nicht explizit zu Queer-Themen ins Coaching kommen, wo das Queersein aber unterschwellig mitschwingen kann. Hier kann zum Beispiel Folgendes relevant werden, nicht selten Karriere und Beruf. Deshalb würde ich da sagen, je nach Branche können nicht queersensible Jobcoachings für queere Personen manchmal eher verletzend als bestärkend wirken. Wenn zum Beispiel viel Wert gelegt wird auf den Nutzen von Netzwerken und Netzwerken im Kontext von Mut interpretiert wird zum Beispiel. Ja, das kann für Queers einfach ganz andere Herausforderungen mitbringen, weil sie eben nicht wie viele hetero-cis-Personen niederschwellig über ihre Partnerschaft und gegebenenfalls Kinder sprechen können oder wollen. Und das sind ja oft so Standardthemen beim Netzwerken, ne? Familie und Kinder. Damit setzen sich queere Personen sehr schnell Urteilen aus. Ein anderer Punkt kann sein, wenn eine queere Person zum Beispiel über berufliche Weiterentwicklung sprechen möchte. Vielleicht einen Aufstieg in eine Führungsrolle. Ja, dann könnte sich die Person gleichzeitig mit der Frage tragen, kann ich denn in der neuen Position oder Stelle überhaupt offen leben oder muss ich mich verstecken? Wird mein Schreibtisch dann der einzige sein, wo kein Familienfoto draufsteht? Also da spielt bei Queers oft nicht nur die fachliche Ebene eine Rolle. Ja, weitere Themen könnten sein Stressmanagement, Überlastung, Burnout. Hier taucht das Queersein vielleicht als Nebenaspekt auf, vielleicht eben durch zusätzliche Stressfaktoren wie eben Diskriminierung oder auch Angst vor Diskriminierung. Andere Themen könnten im Bereich Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit liegen, zum Beispiel wenn es um Auftritte, Präsentationen, Meetings, Selbstmarketing geht oder auch Auftreten auf Social Media. Ja, und dann natürlich auch Partnerschaften, Familie, Freundschaften. Das Queersein wird nicht immer offen gelebt. Also es gibt auch queere Menschen mit einer nach außen hetero wirkenden Familie. Und auch das kann im Coaching Thema werden. Ja, ihr seht also, das Queersein kann auf ganz verschiedene Arten im Coaching wichtig werden. Und auch wenn es nicht offen thematisiert wird, bleibt es immer ein Teil der Identität und kann eben implizit hineinwirken. Zum Beispiel eben in Form von Unsicherheiten oder halt auch besonderen Ressourcen. Ich würde sagen, unsere Aufgabe als Coachende ist es dabei, sensibel zu bleiben, ohne das Queersein als Thema aufzudrängen, ja, oder ans Licht zu ziehen, jetzt in Anführungsstrichen. Wenn es relevant ist, bringen Coaches das selbst ein. Queere Menschen leben kein Leben wie hetero-cis-Menschen und sollten idealerweise auch nicht daran gemessen werden, weil sonst wichtige Ressourcen übersehen oder eben Herausforderungen abgewertet werden. Ich möchte hier als Beispiel auf drei solcher spezieller Herausforderungen eingehen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das erste ist der sogenannte Minority Stress oder auf Deutsch Minderheitenstress. Das ist eine besondere Art von Stress, die dadurch entsteht, dass man zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehört und dabei häufig mit Vorurteilen, Diskriminierung, erzwungener Verborgenheit und Angst konfrontiert ist. Es ist so ein zusätzlicher Druck, ja, so ein inneres Vorbereiten darauf, sich ständig erklären oder Ausreden finden zu müssen. Eine große Ungewissheit in sich zu spüren, wo und mit wem man was eigentlich risikofrei von sich preisgeben kann und was einem vielleicht von den anderen droht, wenn man sich mal verplappert und nicht vorsichtig genug war. Ja, stell dir zum Beispiel vor, du gehst jeden Tag ins Büro und musst überlegen, ob du von deinem Wochenende erzählen kannst, ohne Fragen nach deiner Beziehung auszuweichen. Oder du überlegst, ob du deinen Partner überhaupt zu einer Firmenfeier mitbringen kannst. Korrigierst du denn jemanden, der deine bessere Hälfte mit dem falschen Pronomen angesprochen hat? Für viele Menschen ist sowas dann selbstverständlich, aber für queere Menschen ist das oft eine ganz bewusste Entscheidung mit einer Risikoabwägung, die da vorausgehen muss. Und dabei wechseln sie im Alltag häufig zwischen verschiedenen Rollen, zwischen eher offenen und solchen, ja, wo das Queersein eher verborgen ist, ja, und dann wieder zurück. Und auch dieses Wechseln kostet sehr viel Energie. Das heißt, auch wenn man das den Leuten äußerlich nicht ansieht, fahren die Gedanken und die Gefühle innerlich vielleicht häufig Achterbahn. Und dieser dauerhafte zusätzliche Energieaufwand als Reaktion auf die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen, das ist der Minority Stress. Queere Personen leben dadurch oft mit einem deutlich höheren Stresslevel. Im Coaching kann es also besonders hilfreich sein, einen sicheren Raum zu schaffen, wo die Coaches diese ganze zusätzliche innere Arbeit mal nicht leisten müssen. Auch der bewusste konstruktive Umgang mit dem Stress erscheint mir nützlich. Also erkennen, dass der Stress da ist, würdigen, dass er seine Gründe hat und kein Ergebnis von zum Beispiel ja, Schwäche ist. Ja? Vielleicht könnte man auch über zusätzliche Entspannungsstrategien sprechen und die entwickeln, ja, gegen diesen ja, zusätzlichen Stress. Eine zweite Herausforderung für queere Menschen kann internalisierte Queerphobie sein. Also, dass sie die Abwertung der Gesellschaft für queere Menschen unbewusst in sich verinnerlichen und dann gegen sich selbst richten. Das kann sich zum Beispiel in Aussagen äußern wie, alle Schwulen sind Hunden oder ich wäre lieber normal. Die Person hat dann also die äußere Diskriminierung in der Gesellschaft erlernt und diskriminiert sich nun an diesem Vorbild innerlich selbst. Das kann mehr oder weniger subtil passieren, schwächt aber in jedem Fall das Selbstwertgefühl. Und deshalb finde ich es besonders wichtig, dass wir Coachende das Phänomen gegebenenfalls erkennen können. Ja, internalisierte Queerphobie kann sich dabei sehr unterschiedlich äußern, zum Beispiel durch Scham und Selbstabwertung, aber auch durch Perfektionismus und Überanpassung, um eben diese mangelnde Akzeptanz in der Gesellschaft auszugleichen. Auch durch die Abwertung anderer Queers oder einen starken Drang, sein Queersein zu verbergen. Schwierigkeiten in Beziehungen und Partnerschaften, weil man vielleicht tief drin denkt, meine Liebe ist nichts wert. Internalisierte Queerphobie könnte man im Coaching zuerst versuchen, den Coaches bewusst werden zu lassen. Also viele dieser negativen inneren Urteile, die die Coaches dann ja gegen sich selbst richten, sind vielleicht in ihnen wie negative Glaubenssätze vorhanden. Danach könntet ihr euch gemeinsam auf die Suche machen. Ja, und dann wie bei anderen Glaubenssätzen auch mal forschen, woher kommt dieser Glaubenssatz oder diese Überzeugung denn? Ist es wirklich deins oder kommt es von außen? Willst du es als deins in dir tragen? Oder was könnte beispielsweise eine Umformulierung sein, die wirklich dir entspricht? Ja, und eine dritte Herausforderung, unter der queere Menschen leiden können, ist das sogenannte Queer-Imposter-Syndrom. Das ist das Gefühl, nicht queer genug zu sein. Ja, und so eine Angst, irgendwann aufzufliegen oder entlarvt zu werden. Also ein nagender Zweifel an der eigenen Identität. Das Queer-Imposter-Syndrom kommt oft durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren zustande. Einerseits gibt es so stereotype Bilder davon, wie richtige, also in Anführungsstrichen richtige Queers angeblich zu sein haben. Besonders sichtbar, besonders eindeutig, besonders schrill, besonders politisch, etc. etc. Andererseits gibt es aber auch in queeren Communities manchmal so, ja, implizite Normen. Na, zum Beispiel hören bisexuelle Menschen manchmal, dass sie nicht eindeutig genug sind und dadurch nicht wirklich queer. Oder Transmenschen, die keine Operationen bekommen haben, werden manchmal nicht als trans akzeptiert. Ein weiterer Verstärker kann Social Media sein. Dort werden oft nur bestimmte Facetten vom Queersein sichtbar. Zum Beispiel sehr aktivistische oder sehr mühelose oder sehr glamouröse Lebensentwürfe. Diese Einblicke können zwar wertvoll sein, aber sie erzeugen auch Druck. Ja, wer nicht auf diese Art sichtbar, mühelos oder so perfekt queer lebt, fragt sich dann vielleicht schnell, ob die eigene Identität wirklich gültig ist. Typische Symptome vom Queer-Imposter-Syndrom sind also Selbstzweifel und so ein Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen, Vergleiche mit anderen queeren Menschen, die einem vielleicht authentischer vorkommen, dann so ein Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören und das Vermeiden von Sichtbarkeit auch gegenüber anderen Queers, aus Angst eben auch von denen nicht akzeptiert zu werden. Ja, und solche Zweifel können langfristig zu Isolation führen, zu einem sehr geringen Selbstwertgefühl, aber auch zu psychischen Belastungen wie Angst oder Depressionen. Wie können wir damit im Coaching umgehen? Wir können die Identität validieren bzw. dabei helfen, dass Coachy sie selbst validiert. Na, jede Selbstdefinition ist ja an sich erstmal gültig. Also es gibt keinen Test oder keine äußere Erlaubnis dafür. Die Zweifel, die vielleicht da sind, könnte man hinterfragen und mal schauen, wo kommen die eigentlich her? Wirklich aus eigenen Erfahrungen oder von außen, also zum Beispiel durch Social Media oder Stereotype in der Gesellschaft. Wenn Vergleichsdruck vorhanden ist, könnte man sich den angucken. Also welche Bilder oder Narrative verstärken diese Zweifel denn? Und welche eigenen Maßstäbe können und wollen Coaches dem vielleicht entgegensetzen? Außerdem könnte man über den Social Media Konsum reflektieren, könnte fragen, welche Accounts tun dir denn gut und welche nicht? Und den Coaches so auch ein bisschen ermutigen, diese digitalen Räume bewusst zu nutzen oder eben auch bewusst zu meiden. Und abgesehen davon kann es auch hilfreich sein, wenn wir die Coaches zu echten Gegenerfahrungen ermutigen. Ja, also ich sagte ja, Queer Imposter bedeutet, Coaches haben vielleicht dieses Gefühl in sich, sie sind nicht richtig queer oder nicht queer genug und dadurch bauen sie vielleicht so ein Feindbild auf gegen andere Queers. Und diese echten Gegenerfahrungen können zeigen, hey, dieses Feindbild ist gar nicht real. Die anderen finden mich gar nicht irgendwie zu wenig oder was auch immer, sondern ich kann da dazugehören, ne? Ich werde da auch akzeptiert. Und das kann eben so eine vermeintliche Isolation auflösen. Also es heißt, wir können Coaches dazu ermutigen, reale Begegnungen mit der Community zu suchen, sichere Räume, Vorbilder, die dann auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit fördern können. Das Ziel im Coaching ist dabei nicht, die Zweifel komplett zum Verschwinden zu bringen, sondern dass wir die queeren Menschen begleiten, ihre Identität als gültig, wertvoll und auch selbstbestimmt zu erleben, unabhängig von dem, was auf Social Media oder was in der Gesellschaft an Stereotypen vorhanden ist. Und dabei können meiner Ansicht nach auch alle Übungen nützlich sein, die so zu einem freundlichen, mitfühlenden Umgang mit sich selbst verhelfen. Ja, jetzt habe ich gerade eh schon über Coaching-Interventionen gesprochen. Dann mache ich damit halt auch weiter. Vorab vielleicht schon das. Ich bin der Meinung, dass es keine besonderen Methoden gibt, die nur für queere Coaches anzuwenden sind. Also das heißt, meines Erachtens habt ihr nach eurer Coaching-Ausbildung das methodische Handwerkszeug, was ihr braucht. Ich würde aber sagen, der Schlüssel liegt in den anderen Dingen im Coaching, die vielleicht oft eher so ein bisschen als ja Beiwerk gesehen werden oder wo Coachende gar nicht das Gefühl haben, dass sie da aktiv was tun. Da meine ich vor allem das Schaffen und Halten von Räumen und die Beziehungsgestaltung. Und dazu werde ich nun ein paar Impulse geben, weil man als nicht-queere Person oft nicht automatisch die richtige Sensibilität aufbringt, meiner Erfahrung nach. Das Wichtigste wäre da für mich also, dass ihr für queere Coaches einen besonders sicheren Raum schafft, ja, in dem sie wissen, hier werde ich nicht bewertet oder in Frage gestellt. Das schließt für mich auch die Gestaltung des Coaching-Raums ein. Wenn ihr also offen den Schwerpunkt, zum Beispiel Coaching von Queers, kommuniziert, weiß nicht, auf eurer Website oder auf eurem Praxisschild, dann fände ich es wichtig, dass eure Praxis uneinsehbar betreten und verlassen werden kann, damit eure Coaches also nicht unfreiwillig geoutet werden, nur weil sie zu euch kommen. Das solltet ihr auch durch einen entsprechenden Datenschutz absichern, gerade wenn ihr auch Online-Coaching anbietet. Wenn ihr Bilder oder sowas in euren Räumen habt, könnte es von Vorteil sein, wenn diese Bilder nicht nur hetero-cis-Personen oder solche Beziehungskonstellationen zeigen. Alternativ gingen neutrale Bilder, was weiß ich, Natur, Landschaften, Gegenstände, die könnten auf queere Coaches offener und vielleicht weniger wertend wirken. Und denkt gerne auch über eine genderneutrale Gestaltung der Toilette für Coaches nach. Ja, manchmal denkt man ja nur an den Praxisraum, aber es gibt da noch andere Räume, wo die Coaches durchgehen müssen, um in den Praxisraum zu kommen. Der nächste Aspekt am besonders sicheren Raum wäre für mich die Sprache. Falls ihr Verträge und Formulare nutzt, könnte da gendersensible Sprache sinnvoll sein. Das könntet ihr euch auch überlegen für eure Website, gegebenenfalls auch eure Social-Media-Accounts. Überlegt auch im Online-Coaching, ob vielleicht gendersensible Icons eure queeren Coaches mehr ansprechen könnten. Beim Erstgespräch könntet ihr euch auch auf eurer Website und Visitenkarte übrigens mit euren Pronomen vorstellen und bietet auch den Coaches an, dass sie ihre Pronomen sagen dürfen, wenn sie möchten. Ich gehe hier jetzt nicht auf das Thema Pronomen ein. Ich stelle euch aber Links in die Shownotes, wo ihr die Pronomen nachlesen könnt. Meiner Meinung nach würde es respektvoll wirken, wenn ihr nicht irritiert oder ratlos erscheint, wenn euch Coaches ein anderes Pronomen nennen als er oder sie. Ja, ich würde empfehlen, nicht einfach selbst die Pronomen der Coaches zu raten, sondern sie zu erfragen. Wir lesen Menschen optisch anhand ihres Aussehens ja nicht immer richtig. Und auch wenn das falsche Pronomen für euch vielleicht eine Kleinigkeit ist, kann das eine queere Person erheblich verletzen. Ganz allgemein würde ich empfehlen, möglichst keine Annahmen über die Identität oder Beziehungen queerer Coaches zu äußern und auch in Methoden neutrale Begriffe zu nutzen. Beispielsweise nicht einfach von Ehefrau, Ehemann oder Partner, Partnerin zu sprechen. Damit würdet ihr ja bestimmte Stereotype ausdrücken und in denen stecken Wertungen drin. Das kann auch passieren, wenn ihr in Methoden bestimmte vorbereitete oder gekaufte Materialien nutzt, also zum Beispiel für Aufstellungen oder Arbeit mit Bildkarten und Figuren. Diese Materialien sind oft nicht queersensibel, also vielleicht schaut ihr die vor der Sitzung nochmal vor dem Hintergrund durch und sortiert gegebenenfalls für die eine Sitzung die ein oder andere Karte raus. Ich würde die Coaches auch gleich anfangs dazu einladen, mir Feedback zu geben, wenn etwas für sie nicht passt, gerade im Queer-Kontext. Ich denke, das zeigt, dass man etwas darüber lernen und sich verbessern will. Ich würde aber auch empfehlen, bereitet euch innerlich darauf vor, dass ihr euch wahrscheinlich mal bei was vertun werdet. Meine Haltung wäre dann, also wenn mir sowas passiert, finde ich es angemessen, mich ehrlich zu entschuldigen. Allerdings spiele ich das weder runter noch überdramatisiere das. Ja, und last but not least, könnte es sehr nützlich sein, wenn ihr euch bezüglich Queer-Themen immer wieder selbst reflektiert. Das geht damit los, was ihr über das Thema wisst. Ja, kennt ihr wichtige Begriffe? Könnt ihr was mit den Pronomen anfangen? Dann umfasst es natürlich eure eigenen Glaubenssätze zu Geschlecht, Partnerschaft, Familie und so weiter. Was bedeutet denn für euch männlich? Und was weiblich? Gibt es in eurem Weltbild überhaupt Alternativen dazu? Auch eure Klischees und Stereotype von queeren Menschen zählen hier dazu. Wie dürfen diese Identitäten in eurem Weltbild denn gelebt werden? Dürfen sie überhaupt? Ihr könntet euch auch Gedanken darüber machen, welche Privilegien ihr in der Gesellschaft habt und zu welchen unbewussten Vorannahmen die führen. Vielleicht seid ihr ja nie in die Situation gekommen, eure sexuelle Identität anzweifeln zu müssen. Oder ihr musstet nie wegen eurer Lebensweise mit Todesangst durch die Straßenbahn oder den Park gehen und denkt deshalb vielleicht, was soll das ganze Theater, ist doch nichts dabei. Wichtig wäre meiner Ansicht nach, bei Queer-Themen nicht dicht zu machen, also keine Reaktionen zu bringen wie, naja, wie auch immer, ist doch nichts dabei oder das ist mir egal, was du hinter verschlossenen Türen machst. Na, da stecken Abwertungen drin und wir Coachenden wollen ja nicht urteilen. Das gilt übrigens auch für vermeintlich positive Urteile wie, ich verstehe gar nicht, dass Leute damit Probleme haben, queer ist doch total normal. Das kann wiederum negative Erfahrungen und die Herausforderungen queerer Menschen abwerten, denn wenn es normal wäre, gäbe es ja keine Herausforderungen. Meine Haltung wäre eben, jegliches Urteil als Coachender zurückzuhalten. Zur Sensibilisierung an der Stelle auch der Impuls, selbst Aussagen wie, ach queer, das sagt mir gar nichts, erklär doch mal, auch die können als Abwertung aufgefasst werden. Na, zum Beispiel, dass man das Thema nicht wichtig genug findet, um sich zu informieren. Wenn ihr hetero und cis seid, werdet ihr vermutlich blinde Flecken bei diesen Themen haben, weil ihr das Queersein eben nie von innen erlebt und erfühlt habt. Solche blinden Flecken können im Coaching mit queeren Menschen ein Nachteil sein und euch vom Verstehen und auch von der wirklichen Empathie abhalten. Und das wären so Fälle, wo vielleicht eine Supervision oder kollegialer Austausch für euch hilfreich sein kann. Auch das Nachfragen bei den Coaches, ja, allerdings ohne, dass das Coaching dann zu einer Erklärstunde für euch wird. Das ist ja der Raum der Coaches. Als nicht queere Person kann man sich vielleicht nur schwer in ein queeres Leben hineinversetzen. Und dadurch können schon einfache Sachen wie die Ressourcenarbeit im Coaching schwerfallen. Ich halte es aber für sehr wertvoll, gerade die Ressourcen sichtbar zu machen, die durch queere Lebensrealitäten oft besonders stark entwickelt werden und die dann auch wertzuschätzen. Viele queere Coaches haben ihre Stärken nämlich so sehr, ja, verinnerlicht, dass sie sie gar nicht mehr als besondere Fähigkeiten sehen. Und deshalb würde ich gerne hier ein paar Impulse geben, welche Ressourcen das sein könnten. Einmal Resilienz. Viele queere Menschen haben gelernt, mit Zurückweisung, Unsichtbarmachung, Diskriminierung umzugehen. Und daraus entstehen oft Strategien zur Stressbewältigung und eine Fähigkeit, trotz Widrigkeit seinen Weg zu gehen. Dann Mut und Durchsetzungsfähigkeit. Viele queere Menschen sind sehr erfahren darin, schwierige Gespräche zu führen und sich zu behaupten, privat und beruflich, ja, zum Beispiel durch so Coming-out-Situationen. Auch Perspektivwechsel. Durch das Leben als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft entwickeln queere Menschen häufig die Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen einzunehmen. Das kann die Empathie fördern, die Sensibilität für Unterschiede, soziale Intelligenz. Queere Menschen hinterfragen selbstverständlich geglaubte Strukturen. Ja, auch das kann im Coaching zu tieferem Denken anregen. Dann Flexibilität. Viele Queers sind es gewohnt, zwischen unterschiedlichen sozialen Rollen zu wechseln. Zum Beispiel offen queer im Freundeskreis, eher zurückhaltend im Job. Das fördert die Sensibilität für solche verschiedenen Situationen und auch die Anpassungsfähigkeit. Auch die geistige Toleranz für Mehrdeutigkeit. Ja, das ist ja so ein Schlüsselfaktor für Kreativität, Führung, auch für interkulturelle Kompetenz. Dann noch Selbstreflexion und Authentizität. Wer sich viel mit seiner Identität aktiv auseinandersetzen musste, hat oft ein sehr bewusstes Verhältnis zu sich selbst und will dann eben auch oft die Identität bewusst gestalten. Ja, und zum Schluss noch die Kreativität. Wer bestehende Normen nicht einfach übernehmen kann, muss eigene Lösungen finden. Das war mal so eine kurze Auswahl an Ressourcen, auf die ihr bei euren queeren Coaches schauen könntet. Vermutlich entdeckt ihr noch jede Menge mehr. Und zum Schluss möchte ich noch auf Identitätsarbeit eingehen. Identitätsarbeit kann im Coaching mit queeren Personen ein Schlüssel sein, um innere Klarheit, Selbstvertrauen und Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei geht es natürlich nicht darum, dass wir Coachenden Identitäten vorgeben, sondern dass wir Räume öffnen, in denen die Coaches ihre Identität erkunden, integrieren und dann eben auch selbstbewusst leben können. Und wie können wir Coachende dabei praktisch begleiten? Also ich erlebe gerade bei Queer-Themen narrative Methoden als sehr wirkungsvoll. Das heißt, als Coachende würden wir Erzählräume öffnen und die Coaches einladen, ihre Geschichte mit uns zu teilen und sie dabei bewusst zu reflektieren. Na, oft sind das ja Dinge, die verborgen sind und die vielleicht nie ausgesprochen wurden. Coming-out-Erfahrungen, prägende Momente, Wendepunkte in Bezug aufs Queersein. Ihr könnt das zum Beispiel auch als eine Timeline moderieren. Also zum Beispiel, wenn du deine Identität oder dein Queersein als Geschichte erzählen würdest, welche Kapitel gäbe es denn da? Welche Erfahrungen waren für dich besonders prägend in Bezug auf deine Identität? Welche Botschaften über das Queersein hast du in deiner Kindheit oder Jugend gehört? Welche davon begleiten dich noch? Welche davon willst du behalten, welche loslassen? Hier kann also so ein konstruktiver Blick auf die Vergangenheit möglich werden, ohne dabei aber das Negative abzuwerten. Gleichzeitig schaffen es die Coaches dabei vielleicht auch das, was ihnen von außen aufgedrängt wurde, zu identifizieren und abzugrenzen gegen das, was sie innerlich wollen und dann auch solche negativen Botschaften loszulassen. Darauf aufbauend oder auch als eine separate Methode könnt ihr mit den Coaches eine Ressourcenbiografie erstellen. Da würdet ihr zuerst die Ressourcen rausarbeiten, die die Coaches durch ihre queeren Erfahrungen aufgebaut haben, die ihnen also besonders geholfen und sie gestärkt haben. Ihr könntet ihr fragen, welche Fähigkeiten hast du in schwierigen Situationen entwickelt und trainiert? Welche Superkräfte haben dir geholfen, diese Herausforderungen zu bestehen? Welche Superkräfte setzt du im Alltag ein? Welche nur in bestimmten Situationen? Hier könnt ihr auch über so Muster des Gelingens euch mit den Coaches herantasten. Zum Beispiel Fragen wie, in welchen Momenten hast du gemerkt, ich kann auf meine Identität stolz sein? Oder wo erlebst du deine Identität als Stärke? Welche positiven Erfahrungen verbindest du mit deinem Queersein? Und so weiter und so weiter. Vielleicht könnt ihr so eine Art Landkarte der Kraftquellen erstellen, die die Verbindung zwischen der queeren Identität und den dadurch gestärkten Ressourcen sichtbar macht. Ja, das kann auch gezeichnet oder anders grafisch umgesetzt werden. Und dadurch kann das Queersein vielleicht reframed werden von einer Last, was manche Leute vielleicht empfinden, hin zu einer Kraftquelle. Und das kann zum Beispiel so ein Gegengewicht bilden zu negativen Selbstbildern, wie ja, zum Beispiel bei internalisierter Homophobie. Darüber hinaus kann die Arbeit mit inneren Anteilen sehr nützlich sein, um verschiedene, vielleicht auch im Konflikt liegende innere Stimmen hörbar zu machen und sie dann zu integrieren oder miteinander auszusöhnen. Ja, dafür bietet sich natürlich das innere Team an. Aber auch das Seitenmodell oder ein Voice-Dialog, zum Beispiel zwischen vielleicht dem verborgenen Ich und dem sichtbaren Ich oder was immer für die Coaches stimmig ist. Ihr könntet auch dazu einladen, sich die verschiedenen Rollen, die Coaches im Alltag einnehmen, auf diese Art bewusst zu machen und dadurch auch bewusst zu gestalten. Ja, das stärkt vielleicht das Empfinden, dass man diese Rollen aktiv lebt und sie nicht nur erträgt oder in sie hineingedrückt wird. Hier könntet ihr auch fragen, in welcher Rolle sich Coaches am authentischsten oder am wohlsten fühlen und warum und wie man die Authentizität dieser Rolle vielleicht auch so ein Stück weit in andere Rollen mit rüberholen kann. Das könnte zum Beispiel Sinn machen, wenn Coaches zum Thema Sichtbarkeit arbeiten möchten. Ja, dann könntet ihr euch die sichtbaren Rollen genauer anschauen und gemeinsam überlegen, welche kleinen Schritte auch den anderen Rollen etwas mehr Sichtbarkeit möglich machen würden. Auf diese Weise können Coaches erkennen, dass Identität was ist, was sie gestalten und ins Außen tragen können, also was nicht passiv in ihnen weggeschlossen sein muss. Abgesehen davon könnt ihr auch kreative Ansätze wählen, also zum Beispiel Coaches einladen, ein Bild, eine Metapher, ein Symbol für die eigene queere Identität zu finden. Na, da könnt ihr zum Beispiel fragen, ja, welches Bild oder Symbol beschreibt deine queere Identität am besten? Oder wenn deine Identität eine Farbe, ein Tier, ein Gegenstand wäre, was wäre es? Dabei könnte auch gezeichnet, eine Collage erstellt, was geschrieben, gebaut werden, wie immer stimmig für Coachy. Ihr könnt natürlich auch den Körper einbeziehen. Wo spürst du deine queere Identität im Körper? Wie fühlt sie sich denn an? Oder welche Körperhaltung drückt sie am besten aus? Und welche Körperhaltung verkörpert die stärksten Superkräfte deines Queerseins? Ja, durch solche Methoden kann die emotionale Bindung der Coaches zu ihrem Queersein gestärkt werden. Vielleicht sogar mehr als durch so ein rein gedankliches Nachdenken. Und in dem Sinne lohnt sich vielleicht auch so ein zirkulärer Check-up. Na, Identität wird ja durch die Resonanz im Außen gestärkt. Also nicht nur durch innere Arbeit. Ihr könntet also eure Coaches auch fragen, wo, in welchen Gruppen, in wessen Gesellschaft sie Zugehörigkeit erleben, welche Menschen oder Netzwerke ihnen Kraft geben in ihrer queeren Identität oder wo sie Menschen finden können, die sie inspirieren und stärken. Ja, ihr könnt ihnen beispielsweise vorschlagen, Kontakte zu queeren Netzwerken oder Mentoren zu knüpfen. Das könnte es ihnen möglich machen, sich in ihrem Queersein weniger isoliert und im Abseits zu empfinden, falls das ein Problem des Coaches sein sollte. Okay, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Bauchgedacht angekommen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie wir queere Menschen im Coaching achtsam und zielführend begleiten können. Eine wichtige Botschaft war, dass das Queersein der Coaches vielleicht nicht das Hauptthema im Coaching ist, dass es aber viele Lebensbereiche durchzieht und darum oft schwer ausgeblendet werden kann. Ich habe Einblicke in die besonderen Herausforderungen queerer Menschen gegeben und einige Ressourcen herausgestellt. Und zum Abschluss gab es dann noch Impulse für die Zusammenarbeit im Coaching, nämlich zum Schaffen eines besonders sicheren Raums und für die Identitätsarbeit. Worauf ich heute aber nicht eingegangen bin, ist die Frage, was mache ich eigentlich als Coachende, wenn ich selber queer bin? Meine Haltung dazu ist, euer eigenes Queersein liegt erstmal auf eurer Insel und im Coaching geht es ja um die Insel der Coaches. Also wäre meiner Ansicht nach euer Queersein da nicht relevant. Es kann jedoch relevant werden bei queeren Coaches. Viele Queers glauben, nur sie machen bestimmte unangenehme Erfahrungen, ja, und fühlen sich dann wie die schlimmsten Freaks in Anführungsstrichen überhaupt. Und da kann es hilfreich sein, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, diese anzubieten, um vielleicht so eine innerliche Deeskalation und Selbstmitgefühl zu ermöglichen. Das kann allerdings auch die Ebenen zwischen euch und den Coaches verschieben, im Sinne einer vertiefteren Beziehung. Also vielleicht werdet ihr dann später auch immer mal proaktiv von den Coaches nach euren Erfahrungen gefragt. Wenn das für euch okay ist und es immer noch zieldienliches Coaching bleibt, okay. Aber wenn ihr das nicht teilen wollt, dann überlegt ihr euch vielleicht gleich eine achtsame Strategie, wie ihr da nicht Rede und Antwort stehen müsst. Also über allem würde für mich die Frage stehen, wie immer im Coaching, ist meine Insel gerade für Coaches zieldienlich? Wenn nicht, dann haltet sie vielleicht eher raus. Aber damit meine ich natürlich nicht, dass ihr euch maskieren oder unauthentisch verhalten sollt, falls ihr queer seid. Ja, und ein weiterer Gedanke von mir, wenn man als Coachende selbst queer ist, hat man vielleicht keinen so großen emotionalen Abstand zu dem Thema. Der wäre meines Erachtens wichtig. Es gibt ja beispielsweise queere Personen, die wollen sich nicht outen. Und auch sowas sollte für euch in eurer professionellen Rolle als Coachende klar gehen. Also ihr solltet meiner Ansicht nach nicht das Coaching als so eine Art Missionsarbeit für eure eigenen Überzeugungen nutzen. Aber das wisst ihr ja, ne? Hier nur der Vollständigkeit halber. Falls ihr merkt, das fällt euch schwer, wäre das vielleicht was für ein eigenes Coaching oder eine eigene Supervision mit euch als Coachie. Okay, so viel für jetzt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, folgt Bauchgedacht, empfehlt meinen Podcast gern weiter. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute für euch und bis dann.